Santa Shekhar ging nochmal ein zweites Mal und sah wieder nur diesen Bettelmönchen, der da einfach nur so saß. Und er rüttelte ihn dann wach und dann sehr erschöpft, er sah in diesem verwilderten Gesicht einen Ausdruck von großer Liebe, aber er war wahnsinnig erschöpft. Wer dieser Mönch ist, der größte Devoti, die wichtigste Persönlichkeit in der Lehre Lord Chaitanyas und was Lord Chaitanya ihm dann beibrachte, werden wir morgen weiterhören. Das ist ein Cliffhanger, sagt man das, in der Filmindustrie. Gut, hier haben wir jetzt 20 nach 13 Teilen des Seminars sagen. Wir haben uns zum Schluss die Lehre von Lord Chaitanya Mahaprabhu über Rasa gehört. Rasa ist also ein Wohlgeschmack, der auftritt in der Beziehung und in dem Austausch mit Krishna. Ohne diese fünf Bestandteile, kann man eigentlich nicht von Rasa sprechen. Ihr könnt es ungefähr so verstehen, ihr könnt Rasa mit Honig vergleichen. In einem guten Honig gibt es verschiedene Blütensäfte. Vielleicht Blüten von einer Waldblume, also Honig von einer Waldblume, die einen ganz spezifischen Geschmack mit sich bringt. Vielleicht dazu noch Blumen von dem Sumpf, also Honigsäfte, die gewonnen sind von Jasminblüten, die sollen ganz besonders schön sein. Und Honigsäfte, die von der Mallika-Blume gewonnen sind. Und all diese fünf verschiedene Blütensäfte oder Geschmäcker müssen zusammenkommen, um den Honig des Rasas zu bilden. Sonst kann man nicht von Rasa oder transzendentalen Wohlgeschmack sprechen. Wir sagen manchmal Rasa, ach, das ist jetzt nicht mein Rasa. Nicht, aber wir sind ein bisschen unvorsichtig, vielleicht einfach, weil wir nicht genügend Verständnis haben mit diesen Begriffen. Rasa setzt sich aus diesen fünf Bestandteilen zusammen. Wobei der eine Bestandteil beständig ist und die anderen wie Wogen in einem Ozean Wandlungen unterlaufen. Das, was beständig ist, ist der sogenannte Sai-Bhava, was sich zu unserer ganz individuellen Beziehung zu Krishna, was sich darauf bezieht, den Shankara-Rasa, den Dasa, den Sakya-Vatsalya und den Madhurya-Rasa. Nicht? Aber die, und die anderen Aspekte, die wir genommen haben, Vibhava, Anubhava, Sattvika-Bhava und Vyabhichari-Bhava, sind wie Wogen, die sich verändern, wie in einem stürmischen Nektar-Ozean, dieser hin und her kommt. Ich wollte das noch sagen, damit man sich ungefähr ein Bild davon machen kann. Wir wollen jetzt aber geradewegs in das Chaitanya-Lila eintauchen. Nachdem der Chankasi, der muselmanische Befehlshaber, durch seine Begegnung mit Chaitanya Mahaprabhu bekehrt worden war, wandelte sich das Gesicht der Chaitanya-Bewegung in Navadvip. Die Opposition von Seiten der Brahmanen und der muslimischen Regenten war jetzt gebrochen. Das Chanten der heiligen Namen verbreitete sich wie ein Lauffeuer, nicht nur in Navadvip, sondern durch ganz Bengalen hindurch. Überall kannte man den goldenen Avatar, den Chaitanya Mahaprabhu, und aus allen Teilen der Welt liefen Gelehrte zusammen, um sein Geschenk, das Geschenk der Prema Bhakti, zu umarmen und zu nehmen. Chaitanya Mahaprabhu dachte aber bei sich, dass solange er im Haushälterstand sei, würden ihn die Sannyasis, die Asketen und die Intellektuellen die Gyanis, die großen Schriftgelehrten, nicht respektieren. Und durch seinen inneren Willen machte er eine Arrangierung, um das zu verändern. Es war immer so, dass Sannyasis oder die Asketen zu ihm nach Hause kamen, um dort beköstigt zu werden von Mutter Sachi. Mutter Sachi hatte meistens 20 Sannyasis am Tag zu Gast, die sie speiste. Eines Tages jedoch klopfte ein ganz besonderer Sannyasi an. Mutter Sachi schickte Vishnu Priya zur Tür, die zweite Frau von Chaitanya Mahaprabhu. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu Lakshmi Devi verloren hatte, nämlich auch als er auf der Reise nach Bangladesch war, wir hatten das gehabt, heiratete er ein zweites Mal Vishnu Priya. Und diese Vishnu Priya ging an die Tür und sah dort einen hageren Asketen stehen. Was guckst du denn so, sagte Sachi. Da ist ein Sannyasi, sagte Vishnu Priya. Na und, lass ihn reinkommen, er ist bestimmt hungrig. Und dann ging Sachi selber hin, um nachzuschauen. Und so wie sie den Sannyasi sah, schlug sie die Tür zu. Der kommt mir nicht ins Haus. Der kommt niemals über die Hausschwelle. Denn in ihrem Herzen, in ihrem mütterlichen Herzen, verspürte sie einen langsam aufkommenden Schmerz. Chaitanya Mahaprabhu, der irgendwelche Studien betrieb zu der Zeit, ging an die Tür und sah dort dieses Juwel unter den Sannyasis. Und er ging nach Hause rein und brachte eine große Schüssel mit Getreide und gab sie ihm. Und als er das Getreide in die Bettelschüssel des Sannyasis hineinrinnen ließ, schaute er den Sannyasi an und sagte, mein Leben gehört dir. Das war die einzige Begegnung. Was genau an Kommunikation zwischen dem seltsamen, noch nie dagewesenen Gast und Chaitanya Mahaprabhu vor sich ging, werden wir ein bisschen später erfahren. Es waren aber nicht durch Worte gesprochene Kommunikation. An diesem Tag, oder vielleicht ein bisschen später, ging Chaitanya Mahaprabhu, nachdem er einige Pflichten getan hatte, zum Ganges, und dort umgab er sich mit vielen Gefährten. Eine Woche früher hatte er einmal gesagt, als Srivas Pandit ihm so sehr diente, in Liebe diente, wie könnte ich jemals jemanden verlassen, der so wie Srivas Pandit mir dient? Und alle die Bodhis hatten sich gefragt, wieso verlassen? Wer spricht hier von verlassen? Chaitanya Mahaprabhu wird uns niemals verlassen. Und dann hatte Chaitanya Mahaprabhu geweint vor ekstatischer Rührung. Was bedeuten diese Worte? Er wird doch immer bei uns bleiben. Sie hatten das aber wieder vergessen. Und als sie an diesem Abend zusammensaßen am Ganges, erzählte Chaitanya Mahaprabhu über viele Dinge. Er sah aus wie der Mond, umgeben von Sternen. Und danach ging er nach Hause und hatte fest im Herzen den Entschluss, in dieser Nacht aufzubrechen. Mutter Sachi, die wie eine Mutter wusste, was in ihm vorging, kam zu ihm und sagte, wie kannst du mich alleine lassen? Was für ein religiöses, kein Wort fiel über dieses Sannyas-Name. Das ist alles in der Welt des Rasas, der Gefühle, die nicht ausgedrückt werden. Was für ein Dharma ist das, wo ein Sohn die Mutter verlässt und somit die Mutter in den Abgrund des Todes stürzt. Bleib hier und mach immer dein Kirtan zu Hause. Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu sagte zur Mutter, ging zu ihr hin, seine Mutter, die still weinte, und sagte, Mutter, ich werde immer mit dir zusammen sein. Du brauchst nur den einen Namen zu rufen, Sachi Nandan. Das ist der Sohn von Mutter Sachi. Dann werde ich auf spirituelle Art und Weise mit dir zusammen sein. Immer wenn du diesen Namen rufst, werde ich bei dir sein. Niemals werde ich von dir getrennt sein. Durch diesen Namen. Shachinandan, sagt man in Bengal. So, in dieser Zeit kam plötzlich sein Devoti Kulavecha Shweta an. Kulavecha Shweta war ein ganz armer Brahmana und ein großer Geweihter von Chaitanya Mahaprabhu, der eine Pflanze hatte, eine Squash-Pflanze. Wie sagt man in Deutsch wohl Squash? Eine Art von Kürbis. Ja? Kürbispflanze, die an seinem Haus wuchs. Und jedes Jahr brachte diese Kürbispflanze einen Kürbis zu. Und das war ein sehr armer Mensch, nicht sehr bescheiden. Und er kam mit diesem Kürbis an diesem Abend einmal zu Chaitanya Mahaprabhu. Und Chaitanya Mahaprabhu machte sich Gedanken, wie soll ich diesen Kürbis genießen, denn morgen werde ich weggehen. Eine Idee, ganz früh in der Morgenstunde werde ich weggehen. Und sagte er zu Mutter Sachi, Mutter Sachi, nimm mal ein bisschen Milch und koche diesen Kürbis in Milch und gib ihn mir dann, serviere ihn heiß. Und Mutter Sachi war sofort beschäftigt und hatte wieder was zu tun in ihrem mütterlichen Gefühl und kochte diesen Kürbis. Lord Chaitanya wollte nicht vorher weggehen, bevor er diesen Kürbis akzeptiert hatte, den sein lieber Geweihter Kulavecha Shweta ihm gebracht hatte. Ach, so schön herzrührig. Und gut, am frühen Morgen ging er dann los. Seine Gefährten schliefen zu der Zeit. Nur Mutter Sachi saß wie eine Statue am Eingang des Hauses und sie hatte die ganze Nacht still geweint, und als Chaitanya vorbeiging, schaute sie mit verzweifelten Augen an, aber sagte nichts, und Chaitanya sagte nichts. Er gab die kleine Welt des Haushälteren Ashrams auf, um sie mit der großen Welt einzutauschen, der großen Welt der Verbreitung des unsterblichen Krishna-Bewusstseins. So wird es beschrieben von Bhaktivinoda Thakur. Er stürzte sich dann an einer Stelle in den Ganges, die als Nirdaya bezeichnet wird. Nirdaya heißt no mercy at all, keine Barmherzigkeit. Weil Lord Chaitanya an diesem Morgen unglaublich entschlossen war und sich trennte von zu Hause und schwamm dann über den Ganges und ging ganz früh in den Morgenstunden zu dem Ashram dieses seltsamen Sannyasis, der in Katwa lag. In Katwa nahm er dann offiziell die Lebensstufe der Entsagung an, scherte sich das Haupthaar und beschloss, nie wieder zurückzukommen nach Hause, nach Navadvip, und das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten in einem ganz großen Stil, nicht mehr nur in Navadvip, und auch später dann das, was Sannyasis auch tun soll, die höchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins selber zu kosten in Jagannath Puri. Die Sannyas-Annahme von Lord Chaitanya Mahaprabhu lohnt sich zu hören. Es wurde ein Friseur herbeigerufen und ihm wurde dann gesagt, er kam an den Ort, und dort war Lord Chaitanya und machte einen unglaublichen Kirtan. Mit den Leuten, die gekommen waren, tanzte er und chantete und bewegte sich wie ein Feuerrad im Kreise. Dieser Kirtan war so intensiv, dass der Himmel sich spaltete und die spirituelle Atmosphäre hereinkam. Schließlich setzte er sich hin und sagte, nun, mein lieber Friseur, mach deinen Service. Und es wird beschrieben, dass der Friseur es nicht tun könnte, denn der Herr war so wunderschön, so schön wie der Liebesgott. Wenn man sich das vorstellen kann, seine schwarzen Flocken sahen prachtvoll aus, seine Lotusaugen, die bis hin zu den Ohren gingen, seine Nase, die so aussah wie aus Sesam. nicht? Und seine wunderschönen roten Lippen und die wunderschönen Zähne, nicht? Also unglaublich schön. Und jetzt sollte der Friseur das Haupthaar abschneiden. Wipp, wipp, wipp. Das heißt, dass die sogar die Klinge des Friseurs weinte und schmolzte. Für diejenigen, die das Detail lieben. Die Klinge weinte. Und schließlich aber kam Lord den eindeutigen Befehl, und während die Haare von ihm abfielen, fielen seine Devotis in Ohnmacht nieder. Weil das bedeutete, ich weiß nicht, ob ihr das noch vom letzten, ich glaube, gestern hatten wir es gehabt. Haben wir heute Dienstag? Erst Dienstag. Gestern hatten wir gelernt, dass Sannyas anzunehmen bedeutet, diese drei Linien zu überqueren, das heißt, nie wieder zurückzukommen ins Leben der gewöhnlichen Menschen. So, nun kam es zu dem Punkt, wo dieser Asket ihn einweihen sollte. Bei der Einweihung gibt der spirituelle Meister das ewige Mantra in das Ohr des Schülers. Aber Keshava Bharati, so hieß der Asket, fühlte sich nicht in der Lage oder nicht qualifiziert, Chaitanya Mahaprabhu einzuweihen. Er wusste, das ist die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Wie kann ich der die Einweihung geben? Ich bin ein gewöhnliches Lebewesen. Außerdem hören wir im Chaitanya Bhagavat, dass Chaitanya Mahaprabhu ihnen eine Frage stellt. Nach deiner Meinung, was ist höher einzustufen? Bhakti oder Jnana? Wenn Keshava Kashmiri zu der damaligen Zeit ein Mayavadi, ein Unpersönlichkeitsanhänger gewesen wäre, hätte er gesagt, Jnana, Wissen, und sich so durch den Vorgang des Wissens von der materiellen Welt befreien. Aber er sagte, Bhakti. Gut, sagte Chaitanya Mahaprabhu. Der Mantra, den du mir geben willst, ist doch so, nicht? Und so weihte er Keshava Kashmiri ein, indem er ihm das Mantra gab. Keshava Kashmiri wurde erfasst von dem elektrischen Strom dieses Mantras, wenn ich es jetzt mal auf elektromäßige Art und Weise ausdrücken darf. Er wurde erfasst und sagte, ja, das ist das Mantra. Und wurde also erst von Chaitanya Mahaprabhu eingeweiht und gab ihm dann seinem Schüler den Sannyas-Stab. Das ist so ein Stab, ein heiliger Stab. Ihr könnt ihn mal anfassen auf den Kopf. Tut, ja, wenn ihr wollt. Und die spirituelle Energie hören, die da drin ist. Er gab in den Sannyas-Stab den Kamam Daru, einen kleinen Topf, in dem die Sannyasis ihr Wasser tragen, wenn sie auf Reisen sind. Nicht? Und die Gewänder des Sannyasis, ganz neue Gewänder. Es ist ja wird betrachtet, wenn man die Sannyas-Einweihung bekommt, ist es so, dass man von dem Sannyas-Guru neue Gewänder kriegt. Denn das alte Dasein ist gestorben. Das ist richtig wie ein sozialer Tod. Bei meiner Sannyas-Einweihung war es so, wir hatten die Kleider zu Srila Prabhupada gegeben, die neuen Kleider. Diese sind schon wieder neu. Das ist eine neue Garnitur, weil das schon lange zurückliegt. Hatten die Kleider dorthin genommen und ich musste sie dort abholen. Von meinem spirituellen Meister habe ich die Kleider entgegengenommen und musste mich dann umziehen. Und als ich aus dem Tempel rausging, hatte man richtig das Gefühl, eine Tür fiel zu, eine Tür zum materiellen Leben. Man darf nie wieder zurückkehren. Das war sehr berührend. Also, ich war damals noch ein bisschen jung, das war schon ein bisschen heftig. Ich bin geschüttelt, als ich die Tür so innerlich hörte man das, fiel sie zu und man wusste, that's it. So, dann ging in der Zeit Ja, Chaitanya Mahaprabhu kleidete sich also um und kam dann zurück. Und dann tanzte er, sang er seinen Prema-Kirtan, wo diese transzendentalen Wohlgeschmäcker der Liebe zu Gott frei verteilt wurden. Und Keshava Bharati fing an zu tanzen. Ja, sein Sannyas-Guru tanzte so intensiv, dass er schließlich die Kleidungsstücke verlor und sie sich schnell wieder umlegen musste. So intensiv. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal so getanzt habe. Nicht, dann ist wirklich, dann liegen die Klamotten durch die Gegend. Nicht, so intensiv tanzte er. Daraufhin ging Sannyasi gegen Lord Chaitanya los. Er kündigte an, jetzt gehe ich nach Vrindavan. Und er ging los. Und Keshava Bharati kam gleich mit. Es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Sannyas-Einweihung. Nityananda jedoch, der sah, dass Chaitanya Mahaprabhu Sannyas-Einnahmen angenommen hatte, lenkte die Wege des Herrn auf eine solche Art und Weise, dass er noch einmal die Devotees aus Navadvip treffen konnten. Rangupal, da waren doch sein Lila gewesen in Navadvip und er wollte, dass die Devotees aus Navadvip noch einmal die Chance hatten, ihn zu sehen und sagte also, hier ist Vrindavan, mein Herr, und führte so Chaitanya Mahaprabhu, der schon mehrere Tage nach seiner Sannyas-Einweihung nichts mehr gegessen hatte, nach Shantipur, es dann arrangiert wurde, dass die Devotees aus Navadvip noch ein letztes Mal kommen konnten, um Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Für mehrere Tage war Chaitanya Mahaprabhu in Shantipur und feierte dort im Hause von Advaita Acharya ein großes Fest. Das finden wir in der Chaitanya-Zeit immer, dass da tagelang gefeiert wird. Ich denke, das sollten wir auch auf der Veda-Akademie einführen, dass wir tagelange Feste feiern, ohne aufzuhören. Nur manchmal, wenn wir müde werden, essen wir ein bisschen Fassade und rasten. Das wäre doch gut, oder? So, dann auf dem Wege von ging dann Lord Chaitanya, wie soll ich mich ausdrücken, mit einigen Gefährten nach Puri. Seine Mutter Sachi war sehr im Herzen getroffen, dass Chaitanya Mahaprabhu jetzt wegging und fragte sie, und Chaitanya fragte sie, Mutter, dieser Körper gehört dir. Bitte vergebe deinem dummerhaftigen Sohn, dass ich Sannyas angenommen habe und diese Beziehung auf diese Weise getrennt habe. Ein Sannyas ist nicht mehr Sohn und einer bestimmten Familie, nicht der Sohn Krishnas. Bitte vergebe deinem dummerhaftigen Sohn für diesen voreiligen Schritt. Lord Chaitanya war zu der damaligen Zeit erst 24 Jahre alt. Bitte vergebe mir. Also, das Sachi wusste gar nicht, Chaitanya Mahaprabhu war so ein Sohn. Als die erste Frau gestorben war, hat er gesagt, die Seele ist ewig, wir brauchen uns nicht zu kümmern. Jetzt, als er Sannyas annahm, sagt er, vergebe deinen Sohn für den voreiligen Schritt. Für Mutter Sachi war im Grunde genommen alles, was Chaitanya Mahaprabhu tat, glorreich und unverständlich. In gleicher Weise. So sagte Chaitanya, wo soll ich denn jetzt mich aufhalten? Was ist der Wunsch meiner Mutter? Dieser Körper gehört dir, aber der Schritt Sannyas zu nehmen, ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Wo soll ich mich aufhalten? Ja, sagte Mutter Sachi, überlegte, sagte dann, damit du nicht allzu weit weg bist, halte dich bitte in Jagannath Puri auf. Und da, so brach dann Chaitanya Mahaprabhu nach einiger Zeit auf und ging nach Puri. Auf dem Weg ging es sehr ekstatisch zu. Chaitanya Mahaprabhu sie ging ständig und er machte sich auch keine großen Sorgen über politische Grenzen. Damals waren ja überall die musulmanischen Regenten da und in einem Königreich lebte ein König, der dafür bekannt war, Pilger zu quälen, zu torturen. Der Dades, Gorobar, bin ich schon sehr schockiert. Darf ich dich noch ein bisschen mehr schockieren? Nur ein bisschen, dachte ich. Der hatte Lanzen und spießte die Pilger auf die Lanzen auf, um sie inwendig verbluten zu lassen. Ja? Ja, sehr heavy. So, die Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu hatten Angst, durch dieses Gebiet zu gehen und nahmen Nachtquartier auf, kurz vor der Grenze dieses Ortes. Und dann kam in der Nacht der Gouverneur dieses Gebietes, in dem sie waren, ein gewisser Ramachandra Khan, und sagte, ich werde euch bei Nacht und Nebel mit einem Boot über den Fluss bringen, und wir werden auf diese Weise das Königreich dieses meuchelmörderischen Königs durchqueren. Nicht? Es wäre so, als würde Shingananda sagen, da drüben ist die Tschechei, nachts übertreffen wir uns hier am Ufer und dann fahre ich mit einem Boot über die Grenze durch Tschechien hindurch und bringe euch nach Prag. So kam also, das war das Angebot des Ramachandra Khans, und die Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu willigten ein. Sie gingen nachts dann in das Boot, machten keine Fackel an und tun ganz leise psst, durch das Königreich. Auf einmal stellte sich Chaitanya Mahaprabhu auf das Boot und sagte, wir wollen den heiligen Namen des Herrn chanten. Fing an, Mukunda singen. Und dann fing er schon an zu tanzen und er sang, und Mukunda sang erst leise, lauter, sagte Chaitanya Mahaprabhu, der Bootsmann sagte, nein, ihr bringt mich und meine ganzen Angehörigen an den Henkersgalgen. Die Soldaten des Königs patrouillieren und suchen nur Pilger wie uns. Außerdem sind hier Alligatoren und Krokodile drin in dem Fluss, die jetzt gerade glücklicherweise schlafen. Und links und rechts gehen die bengalischen Königstiger auf und ab. Seid ruhig. Na klar, ich habe noch gar nicht richtig losgekommen. Ich habe sofort aufgehört zu singen. Aber Chaitanya Mahaprabhu war nicht zufrieden. Der Zug ist schon vorbei. Wir können wieder aufmachen, aber wenn der nächste kommt, kannst du ja zumachen. Auf diese Art und Weise, sagt Chaitanya Mahaprabhu, singt lauter, singt lauter, singt lauter. Diejenigen, die den heiligen Namen des Herrn singen, werden von dem Sudarshan Chakra, der persönlichen Waffe des Herrn, beschützt. Merkt euch bitte diesen Satz in den kommenden Zeiten. Diejenigen, die den heiligen Namen des Herrn singen, werden vom Sudarshan Chakra, der persönlichen Waffe des Herrn, beschützt. Hare Krishna. Das war eines der vielen Lehren, die Lord Chaitanya Mahaprabhu gab. Eine andere Lehre war, bezieht sich aufs Essen. Wollt ihr diese Lehre aufhören? Er schickte seine Gefährten jeden Tag los, um ein bisschen Bhikshu zu sammeln, ein bisschen Speise. Die indische Kultur ist so eingerichtet, dass man dass Sannyasis und Brahmacharis insbesondere einfach von Haus zu Haus gehen können, die Frau des Hauses bitten können, Mataji, Bhikshu, bitte gebe. Und die Hausärzte sind froh, den Sannyasis und Brahmacharis dann ein bisschen Getreide zu geben. Das ist ihre, so ist die Kultur eingerichtet. Und nun, Lord Chaitanya Mahaprabhu tat das auch und ging auch persönlich dorthin. Könnt ihr euch das vorstellen? Man macht die Tür zu Und Mahaprabhu, der Leuchtende ist als Tausende von Sonnen, steht vor der Tür und bittet um eine Almosen. Natürlich haben die viel gegeben. Lord Chaitanya hat aber nie mehr akzeptiert, als sie für den einen Tag brauchten. Seine Logik ist, dass für jedes Lebewesen, dass der Name eines jeden Lebewesens auf jedem Korn Getreide steht, den er an diesem Tag kriegt. Wie viele Getreidekörner hast du heute gegessen, Shingananda? Vielleicht 150? Das ist interessant, vielleicht mehr? Was würdest du sagen, Madame Mohanmohini? Und du bist eine Köchin, wie viel isst man so normalerweise? Sind ganz schön viele Getreide. Würdest du es mal zählen? Das sind, glaube ich, ganz schön viele. Sagen wir mal 150. 175. So, auf jedem dieser Getreidekörner, was du kriegst, steht 175, steht dein Name. Shingananda oder Joy. Auch genau, vielleicht sind für dich am Tag nur 169 Getreidekörner vorgesehen. Die stehen dann drauf und die kriegst du. Und wenn du mehr nimmst, wirst du irgendwann mal weniger bekommen. Deswegen sagte, heißt es in den Heiligen Schriften, man soll sich nur so viel nehmen, wie für einen als Anteil beiseite gelegt ist. Nicht mehr. Sonst ist man ein Räuber. So, Chaitanya Mahaprabhu hat das selber gelehrt, indem er selber, Gott selber, geht, wandelt über die Erde und sammelt das Getreide, was er für einen Tag zu sich nimmt. Sehr schön, und lehrt uns nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig zu nehmen. Gut, auf dem Weg, und damit möchte ich diesen Teil beenden, geschah dann wieder etwas. Und zwar hat Lord Nityananda den Sanyas-Stab des Herrn getragen. Und plötzlich, als er zu einem Fluss kam, nahm er diesen Sanyas-Stab, brach ihn in drei Stücke, krrk, und warf ihn in den Fluss und lächelte dann. Chaitanya Mahaprabhu fragte, wo ist mein Danda? Wo ist mein Sanyas-Stab? Sagte Nityananda, er ist weg. Chaitanya sagte, was? Das ist mein einziges Besitztum noch in dieser Welt und du hast es weggeworfen? Ja. Und damit erteilte Lord Nityananda eine Lehre. Obwohl Lord Chaitanya in den Sanyas-Stand eintrat, sollten wir doch niemals denken, dass er so wie ein Mensch dieser Welt, der auf einer Stufe seines Lebens dieser Welt den Rücken kehrt, dass er auf die gleiche Art und Weise dieser Welt entsagt, als hätte er sie vorher ungebührlich genossen. Versteht ihr? Lord Chaitanya, so wollte Nityananda zeigen, steht über diesen Konventionen der Menschen, die einen Lebensstand annehmen und ihn dann wieder aufgeben und das durch äußere Symbole wie den Danda zeigen. Er ist immer und zu jeder Zeit in der Transzendenz verankert. Das zeigt Lord Chaitanya, Lord Nityananda, durch dieses Lila. Gut, damit bin ich dann zunächst ans Ende gekommen, aber nur zunächst, wir machen jetzt eine 15-minütige Pause und danach werden wir hören, wie Lord Chaitanya an seinem Bestimmungsort, seiner Basis ankommt, Jagannath Puri, wie er den gelehrten Zauber Boma traf und was es da für eine intensive, sagen wir mal, Begegnung mit Lord Jagannath gab. Wir werden einige Themen hören, wie der Herr getestet wird und wir werden in einen Ozean von Lilas eintauchen, die sehr nice sind. Bitte kommt in 15 Minuten wieder. Ihr werdet das Muschelhorn dröhnen. Zur Einleitung unseres zweiten Teils vom Chaitanya Lila möchte ich sehr gerne ein Werk vorstellen, auf das Bhaktivinoda Thakur großen Wert legte. Bhaktivinoda Thakur war erschienen in einer Zeit, wo das Chaitanyatum in Schimpf und Schande geraten war. Die Menschen hatten den Eindruck gewonnen, dass die Anhänger Lord Chaitanyas mit ihrer sehr ausführlichen dargestellten Philosophie von Liebe, erotische Liebe zwischen Mann und Frau meinten. Und es gab viele Vorfälle davon, dass die Anhänger Chaitanyas nicht ihren ethischen Verpflichtungen nachkommen konnten und sogar eine Philosophie daraus entwickelt haben, die ein sinnliches Leben zu führen im Austausch zwischen Mann und Frau. Es kam Apasampradayas auf, also Lehrmeinungen, die tatsächlich sagten, dass man den Austausch zwischen Radha und Krishna und den Gopis und Krishna nachahmen sollte, und so gab es im Namen von Spiritualität tantrische Sexorgien. Haribol. So, Bhaktivinoda Thakur, ein reiner Gottgeweihter in der Nachfolge Chaitanya Mahaprabhus, nahm sich die große Aufgabe vor, das Wissen dieser erleuchteten Philosophie wieder zum Vorschein zu bringen. Und er war sehr bestrebt, in den verschiedenen heiligen Schriften Hinweise darüber zu finden, was Lord Chaitanyas Natur war, seine transzendentale Natur. Und so fand er schließlich im Atharva Veda, einer der vier Vedas, eine sogenannte Chaitanya Upanishad. Eine Upanishad, die sehr eindeutig Chaitanya Mahaprabhus Lehre, aber auch sein Wirken vorhersagte. In den gelehrten Kreisen Indiens ist es so, dass man von vornherein all das akzeptiert, was in den Heiligen Schriften enthalten ist, weil man weiß, dass der Ursprung dieser Heiligen Schriften Aporoshea ist, das heißt nicht in einem Menschen liegt und dessen menschlichen Ideen, sondern in Gott. Diese werden als göttliche Offenbarungsurkunden gesehen und ihre Inhalte als solche auch respektiert. Und um jetzt Lord Chaitanyas, sagen wir mal, erhabene Stellung im vedischen Pantheon zu zeigen, zitierte Srila Bhaktivinoda Thakur sehr oft die alte und ehrwürdige Chaitanya Upanishad, die ein Teil der Atharva Veda ist. Der Sprecher in der Chaitanya Upanishad ist Lord Brahma, der Weltenbildner, der auf die Fragen seines Sohnes Pipalada Antworten gibt. Dieses Werk, diese Unterweisungen Lord Brahmas werden als von universaler Autorität stammend angesehen. Und da finden wir also in dem ersten Vers den Pipalada, den Sohn, der sich ganz demütig an seinen Vater und seinen spirituellen Meister wendet. Atha Pipalada Samatvanir Bhagavatam Brahmanam Upasano Bhagavan Meshubham Kim Atra Chakshashvati. Pipalada trug Feuerholz in seinen Händen und ging demütig zu seinem Vater herüber. Er fragte Brahma: O mein Herr, bitte sage mir, wie ich ein glücksverheißendes Leben führen kann. Lord Brahma antwortete: Sei zufrieden, indem du immer im Zölibat lebst und Entsagung auf dich nimmst. Sei sorgsam darauf bedacht, die Aktivitäten deines Geistes zu kontrollieren. Auf diese Weise wirst du ein glücksverheißendes Leben führen können. Pipalada lebte also lange Zeit im Zölibat, kontrollierte seinen Geist aufs Genaueste, so dass nicht ein sinnvoller Gedanke mehr dort dran drin war, und wurde irgendwann einmal im Herzen geläutert. So wandte er sich erneut an seinen Vater und sagte: O mein Herr, bitte sage mir, wie die sinnvollen Lebewesen im Kali-Yuga befreit werden können. Wen sollen sie verehren? Welchen Mantra sollen sie chanten, um befreit zu werden? Bitte informiere mich darüber. So, Lord Brahma schwieg. Sein Sohn hatte erstmal für sich gefragt, wie soll er ein glücksverheißendes Leben führen? Und da er wusste, dass der Sohn unglaublich qualifiziert war, bat er ihn zu meditieren. Die Gedanken des weltlichen Geistes, die Vrittis nennt man das, die emotionalen Gefühlswellungen zum Stillstand zu bringen und seine Gedanken zu kontrollieren. Aber als Pipalada fragte, was sollen die sinnvollen Lebewesen im Kali-Yuga tun, zum Beispiel solche, die zu dem Veda, zu der Veda-Akademie kommen, Haribol, da dachte Lord Brahma einige Zeit nach und dann antwortete er: Hör mir sorgsam zu, denn ich werde dir jetzt ganz im Vertrauen mitteilen, was im Kali-Yuga geschehen wird. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Govinda, der höchste Genießer, dessen Form transzendental ist und sich jenseits der Reichweite der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur befindet. Er, der die alldurchdringende Überseele ist, die im Herzen aller Lebewesen residiert, wird erscheinen im Kali-Zeitalter, persönlich. Er wird als der größte Devotee erscheinen, die höchste Persönlichkeit Gottes, wird eine zweiarmige Form mit einer goldenen Hautausstrahlung annehmen und er wird sein Reich Goloka Vrindavan am Ufer des Ganges in Navadvip manifestieren. Er wird reines, hingebungsvolles Dienen in die Welt hineingeben. Diese Inkarnation Gottes wird in den folgenden Versen beschrieben. Wird hier erklärt Lord Brahma die ganz natürliche Eigenschaft eines Avatars. Ein Avatar heißt jemand, der von einer hohen Ebene, einer transzendentalen Ebene herunterkommt. Zuerst sagt er, kommt er ins Herz aller Lebewesen herunter, als der Paramatma, aber von da geht er weiter und erscheint mit seinem transzendentalen Reich zusammen am Ufer der Ganga. Wenn Krishna erscheint, nimmt er gleich sein Reich mit. Man könnte es vergleichen mit einem König, der niemals die Erde berührt, sondern immer auf dem roten Teppich bleibt. So kommt auch Krishna und bleibt immer in seinem heiligen Dharm. Das heilige Dharm ist nichts als eine Erweiterung, seine ersten Erweiterung von Lord Balaram. In Vrindavan und in Navadvip wird den Devotis geraten, ihre Schuhe auszuziehen und mit barfüßigen Füßen oder barfuß über das Land zu gehen. Nicht mit den Schuhen. Warum nicht? Weil das Land eine Erweiterung von Balaram ist. Man geht auf Balaram nicht mit Schuhen, sondern eher barfuß. Das ist also das Ideal, wer so westliche Füße hat, die so, der kann auch mit den Schuhen gehen, aber der sollte trotzdem eine respektvolle Haltung beibehalten. Man sollte nicht spucken auf das heilige Dach und sollte sich in einer, wenn man dort ankommt, im heiligen Dach sofort verneigen, auf dem Boden sein und sich dann einmal im Kreise rollen, dass der Staub den ganzen Körper berührt und man ein Staubbad nimmt. Ja. Also das heilige Dharm, Goloka Vrindavan, nimmt er mit an die Ufer der Ganga. Und dann sagt er weiter, jetzt höre genau zu, wie ich ihn beschreibe. Die eine höchste Persönlichkeit Gottes, der der Meister aller transzentralen Energien ist und der nur durch hingebungsvolles Dienen erkannt werden kann, erscheint in unzählig vielen transzentralen Formen. Er erschien mit einer roten, einer schwarzen und einer weißen Hautausstrahlung. Und er erscheint ebenfalls in der goldenen Form von Sri Chaitanya Mahaprabhu. In unserem Seminar werden wir noch hören, was die Aktivitäten dieser verschiedenen roten, weißen und schwarzen Inkarnationen Gottes sind. Das sind die sogenannten Yuga-Avatars, die kommen, um einen bestimmten Prozess zu geben. Zum Beispiel der rote heißt Rakta und hat eine Opferkelle mitgebracht, mit der er Opferung vollzieht, um die Welt zu lernen, dass man Opferung zur Selbstverwirklichung aufnehmen sollte. So, der wird auch als Chaitanya Mahaprabhu kommen und die Rolle eines vollkommenen Devotis spielen und so den bedingten Seelen den Pfad des rein hingebungsvollen Dienstes lehren. Namo Vedanta Vedyaya Krishnaya Paramatmane Sarva Chaitanya Rupaya Chaitanyaya Namo Namaha. Sollten wir zusammen chanten, weil es eine sehr schöne Beschreibung ist aus der Chaitanya Upanishad. Namo Vedanta Vedyaya.
Namo Vedanta Vedyaya.
Krishnaya Paramatmane.
Krishnaya Paramatmane.
Sarva Chaitanya Rupaya.
Sarva Chaitanya Rupaya.
Chaitanyaya Namo Namaha.
Chaitanyaya Namo Namaha.
Ich bringe meine respektvollen Ehrbietung Lord Sri Krishna dar, der alldurchdringenden Persönlichkeit Gottes, der durch das Studium dann ist er ganz verborgen. Deswegen ist es nicht einfach, in das Geheimnis des Verstehens von Chaitanya Mahaprabhu einzudringen. Wer es jedoch tut, so sagt Lord Brahma, wird mit Sicherheit das materielle Dasein überwinden. Und dann sagt er weiter, dass die Aktivität dieser Inkarnation sein wird, dass er das Chanten der heiligen Namen durch das ganze Universum verbreitet. Und dann sagt er, auf diese Weise, durch das Chanten der heiligen Namen, hat man Kontakt mit der Kladini und der Sanvit-Kraft. Was ist die Kladini-Kraft? Das ist Kladini, ist eine wichtige spirituelle Kraft, Kladini Shakti, die freudengebende Kraft, und die andere ist die Samvit Shakti, das heißt die wissengebende Kraft. Kennt ihr das manchmal, wenn man so vor sich hin lebt im Leben und plötzlich scheint es, dass man von einer Freude erfasst wird oder dass man plötzlich Einsichten bekommt? Im spirituellen Leben gibt es spirituelle Freude und auch spirituelle Einsichten, die an zwei Energien gebunden sind. Die Kladini Shakti, diese Kladini Shakti ist unter der Kontrolle von Srimati Radharani. Die Sanvit Shakti, die ist unter der Kontrolle von Krishna selber. So, diese beiden Kräfte vereinigen sich in dieser materiellen Welt, die vereinigen sich im spirituellen Leben und sind bekannt als die Bhakti Shakti. Wenn ihr euch im spirituellen Leben betätigen wollt, müsst ihr mit dieser Kraft verbunden sein. Es ist genau wie ein Tonbandgerät, was in die Steckdose eingestöpselt sein muss, um dann zu spielen, Musik von sich zu geben. So muss auch ein Devoti, um wirklich Fortschritte zu machen im spirituellen Leben, die Bhakti Shakti kriegen. Wir sagen manchmal, ich wünsche dir viel spirituelle Kraft. Was man denen wünscht, ist die Bhakti Shakti. So, diese Bhakti Shakti Kraft, die aus diesen beiden Energien zusammengesetzt ist, diesen Wechselstrom sozusagen, Kladini und Kambi Shakti, sagt Lord Brahma, kriegt man durch das Chanten der heiligen Namen. Lord Chaitanya wird das Chanten seines eigenen heiligen Namens verbreiten. Auf diese Weise manifestiert der Herr zwei seiner transzendentalen Kräfte, seine Kladini Shakti, die Kraft der transzendentalen Glückseligkeit, und seine Samvit Shakti, die Kraft des transzendentalen Wissens. Wer richtig chantet, wird glückselig und wissen. Wird Wissen entwickeln. Nektar, ne? Das ist Lord Chaitanyas Geschenk. Der höchste Herr wird einen Mantra chanten, der aus den folgenden Namen besteht: Hari, Krishna und Rama. Und zwar, dann geht es weiter. Diese drei Namen des höchsten Herrn, Hari, Krishna und Rama, können auf die folgende Art und Weise erklärt werden. Hari bedeutet er, der den Knoten an das materielle Dasein löst, der sich im Herzen der Lebewesen befindet. Hari kommt in dein Herz rein, Nils, und löst den Knoten, der dich ans materielle Dasein verbindet. Wie findest du das? Krishna hat zwei Silben. Krish. Krish heißt die höchste Freude, so weiß ich, Krishna bedeutet er, der den Geist der Lebewesen anzieht, und Na bedeutet die höchste Freude. Krish, Geist der Lebewesen anziehend, und Na, wie Ananda, ne? Die höchste Freude. Wenn ich den Hare Krishna Mantra erklären sollte, könnte das sicherlich da machen. Und Rama? Heißt er, der alle Lebewesen entzückt. Heigo. Oder auch er, der voll mit transzendentaler Glückseligkeit ist. Das sind jetzt die drei Worterklärungen des Hare Krishna Mala Mantras, die Bhaktivinoda Thakur ebenfalls gibt. Nicht? Er, der den Knoten an das materielle Dasein löst, Hari, Krishna, der den Geist der Lebewesen anzieht, und nahe die höchste Freude, und Rama, er, der alle Lebewesen entzückt. Der Mahamantra besteht aus der Wiederholung dieser Namen des höchsten Herrn. Nun, andere große Acharyas haben andere Erklärungen für den heiligen Namen gegeben. Zum Beispiel, dass Hare die Anredeform von Radharani, Shrimati Radharani ist, die auch als Hara, die Energie des Herrn, bekannt ist. Gaudiya Vaishnavas chanten sehr oft mit diesem Verständnis. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir den heiligen Namen chanten, ein gewisses Verständnis haben von dem, was wir chanten. Hare Krishna und Rama sind die transzendentalen Samen des heiligen Namens. Und es ist wichtig, wenn wir meditieren über den heiligen Namen, dass wir ein richtiges Verständnis haben. Man sollte nicht einfach chanten mit einem, sagen wir mal, gar keinem Verständnis oder einem fehlerhaften Verständnis, sondern ein transzendentales Verständnis haben. Dann kommt man auch sehr schnell durch das Chanten der heiligen Namen zu einem spirituellen Ergebnis. Wenn du den heiligen Namen chantest und du hast ein materielles Verständnis vom heiligen Namen, dann kommst du zu einem materiellen Ergebnis. Ja? Der heilige Name erfüllt auch materielle Wünsche. Lord Brahma zum Beispiel chantet den Gopal-Mantra mit dem Wunsch, das Universum zu schaffen und kriegt durch das Gopal-Mantra die Power und die Kraft, das Universum zu schaffen, ein durchaus materielles Tun. Wenn du Fortschritte machen möchtest, ist es wichtig, dass du ein spirituelles Konzept dabei hast. Du weißt, was Hare, Krishna und Rama bedeutet. Deswegen sagt Lord Brahma das auch. Er gibt das Wissen, das Sambandha-Gyan, einfach das Wissen, nicht Sambandha-Gyan, über dieses Mantra, was die Aufgabe von einem spirituellen Meister ist, der seinem Schüler ein Mantra gibt. Der Maha-Mantra, ihr schreibt noch ein bisschen. Tut mir leid, meine Schrift ist weniger als zufriedenstellend, ich weiß. Aber das ist doch irgendwie, müsste ein bisschen höher sein, könnte man schöner schreiben. Der Maha-Mantra ist der beste von allen Mantras. Obwohl es sehr schwierig ist, diesen Maha-Mantra zu verstehen, kann er doch verstanden werden, wenn man sich im rein hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt. Der Mantra kann verstanden werden von jemandem, der Krishna dient. Im rein hingebungsvollen Dienst. Es gibt viele Devotis, ich habe mal mir verschiedene Bedeutungen des Maha-Mantras aufgeschrieben, die Acharyas gibt. Jiva Goswami sieht ein ganzes Lila in dem Mantra. Ein transzendentales Spiel, was sich entfaltet vor seinen Augen. Raghunath Das Goswami hat auch unglaubliche Visionen beim Chanten der heiligen Namen. Aber das ist eine gute für uns. Nicht? Das ist löse den Knoten in meinem Herzen. Halbwohl. Das ist dieser Knoten im Herzen.
Das falsche Ego.
Genau. Kennst du das persönlich, aus persönlichen Erfahrungen?
Ich konnte mich daran erinnern, beim Parayatra, dass du da was schon mal gesprochen.
Oh ja. Ich glaube, wir kennen diesen entsetzlich schweren Knoten, der die Seele an diesem physischen Körper bildet. Krishna als Hari löst ihn. Oh, Krishna, so wichtig. Diejenigen, die ernsthaft den Wunsch haben, Fortschritt im spirituellen Leben zu machen, chanten fortwährend diese 16 leuchtenden Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und auf diese Weise lassen sie die Fessel des fortgesetzten materiellen Daseins hinter sich. Das Chanten der heiligen Namen des Herrn ist der großartigste von allen Mantras und ist das vertraulichste von allen Geheimnissen. Es gibt große Devotis Krishnas, die von morgens bis abends nur noch chanten. Das wird als die Vollkommenheit des Daseins angesehen. Je mehr die chanten, desto mehr offenbart sich Krishna in Form des heiligen Namens. Es ist nicht nur einfach nur eine Kette von Worten, Hare Krishna, Hare Krishna, sondern die sehen Krishna, Krishnas Form, Krishnas transzendentale Eigenschaften, Krishnas Lilas und so weiter. Mehr brauchst du nicht. Alles ist drin im Hare Krishna Mahamantra. Natürlich, was du brauchst, ist ein bisschen was wir brauchen, ist ein bisschen Verwirklichung und Reinheit. Aber ihr seht, glaube ich, aus dieser Lobpreisung, die Brahma über den heiligen Namen hier loslässt, wie wichtig das Erscheinen von Chaitanya Mahaprabhu ist, als jemand, der diesen heiligen Namen gibt und der auch die Kraft gibt, die Bhakti Shakti, um diesen heiligen Namen zu chanten und auf diese Art und Weise zur Vollkommenheit des spirituellen Lebens zu kommen. Und zum Schluss, der letzte Teil dieser Upanishad sagt, jemand, der den höchsten Herrn Sri Chaitanya Mahaprabhu mit Hingabe verehrt und sich immer an ihn erinnert, wird frei von allen Sünden und vollständig rein. Solch ein Mensch versteht mit Leichtigkeit die Wahrheit über die Persönlichkeit Gottes und wird frei von allen materiellen Klagen. Solch ein Devotee erreicht das höchste Ziel des Lebens, das unerreichbar ist für diejenigen, die sich gegen den Herrn stellen. Solch ein Devotee erreicht Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. So, das ist die Chaitanya Upanishad, die uns nicht nur das Erscheinen von Lord Chaitanyas erklärt, die uns nicht nur erklärt, wie Lord Chaitanya Krishna selber ist, der mit Goloka Vrindavan am Ufer der Ganga erscheint. Nein, diese Upanishad informiert uns auch über das Chanten der heiligen Namen und die wunderbare Kraft, die in dem heiligen Namen liegt. Gut, das wollte ich kurz zwischendurch einblenden. Jetzt möchte ich gerne weitermachen in meinem Chaitanya Lila. Im Chaitanya Lila, nicht meinem Chaitanya Lila. Im Chaitanya Lila. Ich möchte noch sehen, ob hierzu vielleicht ganz kurz einige Fragen sind oder ob euch alles klar verständlich ist. Ja.
Ja, warum gibt es verschiedene Erklärungen?
Und nicht eine nur.
Verschiedene gibt es, ist dann eine richtige oder?
Nein, sieh mal, Krishna ist ein großes Thema. Wie du bestimmt, schade, dass du nicht die ganze Zeit da sein können. Wir werden ab morgen im zweiten Teil anfangen, in das Geheimnis Krishnas einzudringen. Seine vielen Formen, wir werden dazu Folien brauchen, um das zu verstehen. Krishna ist ein ganz großes Thema und es gibt verschiedenste Betrachtungsweisen von diesem Thema, verschiedene Standpunkte, von denen du unterschiedliche siehst. Zum Beispiel, Saskia, wenn wir von dieser Seite diesen Berg betrachten, werden wir eine bestimmte Art des Berges sehen. Wenn wir von der anderen, der nördlichen Seite schauen würden, eine andere, wenn wir von der südlichen Seite schauen würden, wieder eine andere Seite. So hat Krishna unglaublich viele transzendentale Aspekte und Seiten. Er ist nicht wie ein, sagen wir mal so, er ist nicht nur wie der Berg, sondern viel, viel mehr als ein Berg. Alle Berge sind in ihm, sozusagen. Und nun, du wirst Krishna erkennen, je nachdem, wie dein Rasa, wie deine individuelle Beziehung zu Krishna ist. Es ist interessant, in Goloka Vrindavan sehen die Eltern von Krishna, Krishna als ein kleines Kind, während die Gopis Krishna wie einen jungen Mann sehen, mit dem sie transzendentalen Austausch leben, zur gleichen Zeit. Das können wir ja nicht verstehen in unserem Verständnis. Wir wollen das nicht. Zum Beispiel, du bist eine 24-jährige junge Dame und nicht ein kleines Mädchen. Das dazwischen liegt viel Zeit zwischen dem kleinen Mädchen und der 24-jährigen. Aber Krishna hat eine unbegrenzte, wie er wird gesagt, Akila Rasamrita Muti, ist eine Form der unbegrenzt vieler Austausch. Ich habe mal mit einem Devotee gesprochen, der sehr fortgeschritten ist, und ich habe mit ihm so über die verschiedenen Bedeutungen des Hare Krishna Mahamantras geschändet. Und dann sagte er mir, also für mich zählt nur eins, Hare ist Radharani. Für mich ist das ganz klar. Nicht? Und, ja, was sagst du zu Chaitanya Upanishad, wo gesagt wird, Hari, das ist Krishna? Ja, schön für diejenigen, die anfangen auf dem spirituellen Weg. Sagt er so, ganz seelenruhig. Nicht? Und man muss das gelten lassen. Nicht? Für denjenigen, die, wo der Knoten noch so fest sitzt, die brauchen Hari, denjenigen, der den Knoten löst. Nicht? Und so. Das wirst du in deinem spirituellen Leben noch merken, Saskia, dass plötzlich das Universum, was für dich so in Boxen einzupacken war und wo man umziehen konnte und aus den Boxen dann das Universum wieder rekonstruieren konnte. Eigentlich ist das Universum auch, das könnt ihr die Veda-Akademiler sagen, gar nicht so statisch, wie wir es wahrnehmen mit unserer Sinneswahrnehmung. Selbst in diesem Universum, wenn ich ein anderes Lebewesen wäre, würde ich durch dich hindurchschauen. Und ich würde mein Blick würde nur bei denen verweilen, die Geister und Gespenster sind, die ehemals auf der Kröneburg, so heißt es glaube ich, lebten. Die Menschen würde ich nicht sehen, weil sie so unbedeutend und so langweilig sind von der Natur. Nicht? Also es gibt selbst in diesem Universum andere Sichtweisen, wo man anderes erkennt und an anderen Dingen vorbeischaut. Wo liegt du jetzt auch noch ein?
Mir hätte ich irgendwie interessiert, ja, was die Frau von Chaitanya Mahaprabhu gemacht hat, die ersten Jahres angenommen hat.
Vishnu Priya. Sehr gute Frage. Vishnu Priya. Als Chaitanya Mahaprabhu Sannyas angenommen hat, und damit kommen wir gleich in die Lilas, war sehr zuerst sehr, sehr traurig. Dann hat Chaitanya Mahaprabhu ihr jedoch ein Deity, den ersten Deity von sich gegeben. Gehst du bitte mal, schick die Karte in mein Zimmer, da ist ein Buch mit diesem Deity. Ich habe ein Foto mitgenommen, als hätte ich diese Frage von dir schon antizipiert. Wirst du sehen. Auf dem Tisch ist es. Und das gibt es nur einmal. Das ist ein Foto. Dieser Deity hat beide Hände so. Man kann ihn heute in Navadvip verehren und sehen. Und aus seinen Händen kommt Barmherzigkeit heraus. Er heißt Dhaneshwara Mahadev. Dhaneshwara Mahadev. Dhaneshwara Mahaprabhu natürlich, nicht Mahadev. Das ist derjenige, der Kontrolleur, der Ishwara des heiligen Dharms ist. Und er hat beide Hände so, da kommt. Das heißt, dass von diesen Händen alles zu kriegen ist. Man braucht nur beten. Dieser Deity ist sehr, sehr machtvoll, weil Lord Chaitanya, bevor er Vishnu Priya verlassen hatte, ihm also gesagt hat, ihr gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen. Dieser Deity ist immer mit dir zusammen. Und so steht der Deity da mit den Händen geöffnet. Und nein, ein Foto. Foto. Nein, ein Foto. Das ist so ein Ringbuch, so mit so Ringerreifen. Und da ist so ein Bild drauf, so ein viereckiges Bild, so ungefähr das Format von dem Buch. Also insofern warst du schon ganz dicht dran. Und so hat Lord, also hat Vishnu Priya jeden Tag diesen Deity verehrt, wie ihren Mann, Chaitanya Mahaprabhu. Sie lebte aber sehr, sehr entsagt ab der Zeit, ab dem Zeitpunkt. Sie chantete sehr viele Runden und war so mit Chaitanya Mahaprabhu zusammen, auf transzendentale Art und Weise. Und für jede Runde legte sie sich ein Reiskorn beiseite. Und diesen Reis, der dann beiseite gelegt worden war, ja, diese Menge an Reis aß sie dann. Hier ist dieser wunderschöne Deity. Den hat Lord Chaitanya mit eigenen Händen gemacht, habe ich einmal gesehen. Oder die andere Version ist manifestiert. Das heißt, war denn da. Könnt ihr sehen? Ist das nicht wunderschön? Immer wenn man vor diesem Deity tritt in Mayapur, macht man Kirtans ohne Ende. Da hört nie der Kirtan auf. Das ist irgendwie die Atmosphäre bei dem Deity. Jedenfalls bei allen. Ich kann mich sogar an die Melodien, die wir bei den Kirtans gemacht haben, von diesen Deities noch erinnern. So überwältigend waren die Kirtans. Dameshwara Mahaprabhu. Ja? Ihr könnt jetzt nachher, wenn wir aufhören, könnt ihr hier vorbeischauen und jetzt uns so hinlegen. Dann kann man sich den Deity genau aus der Nähe noch anschauen. Jetzt tue ich ihn so rum, dass ich ihn anschauen kann. Ja, so entsagt hat sie gelebt. Stell dich das mal vor. Ich würde jetzt total interessieren, wie viel Reiskörner man am Tag isst. Ja, das müssen wir noch heraus. Willst du das nicht mit mal dann nur mal hier nie ergründen? Nein? Einfach mal so. Nein? Ja, auch im Osten Deutschlands da. So, schön. Als Lord Chaitanya Mahaprabhu nach Puri kam, löste er sich von den Devotees, mit denen er zusammenreiste, und wollte die letzte Strecke alleine gehen. Und er lief dann, als er die Flagge des Puri-Tempels sah, mit großem sehr Ekstase auf sie zu. Denn er sah oben auf dem Tempel von Jagannath Puri den zweihändigen Shyamasundara Krishna. Der lief ganz schnell zu, lief durch die Menschenmengen hindurch in den Tempel hinein. Und in großer zwirbelnder Ekstase lief er zu dem Deity hin von Lord Jagannath, ganz nah, und da fiel er in Ohnmacht. Die Wächter dachten zuerst, er wäre ein, sie konnten ihn nicht erkennen, sie dachten, er wollte vielleicht auf den Altar klettern und die Deities umarmen. Da gibt es richtig Wächter, die das verhindern, weil die Leute im Angesicht von Lord Jagannath so unglaublich begeistert werden, dass sie manchmal Dinge tun, die man nicht tut. Wenn Lord Jagannath einmal im Jahr aus dem Tempel rausgetragen wird, um auf einer Prozession durch die Straßen zu fahren, kommen Leute hin und versuchen, Lord Jagannath zu umarmen, versuchen auf den Wagen zu klettern. Solche Devotees von Lord Jagannath sind da. Einer von unseren Devotees, der hier lange in Dresden gewirkt hat, hat das auch einmal gehabt, diese große Freude, Lord Jagannath umarmen zu können. Das gibt euch einen Augenblick, wo man das machen kann, offiziell und inoffiziell. So, da muss man irgendwie so mit den Pujaris das abgesprochen haben, was man vorgebracht hat. Rohini Sutta Prabhu hat auch Lord Jagannath umarmt. Gut. So, die Wächter dachten, er sei Pagal. Pagal heißt verrückt. Und wollten auf ihn einschlagen. Als Sarvabhauma Bhattacharya, der Hofpandit am Königshof von Pataparudra, davon erfuhr. Und er kam durch eine ihm unbekannte Ahnung herbeigelaufen, Er sah den goldenen Sannyasi dort liegen, er sah die Wächter mit erhobenen Stöcken und er sagte, halt, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Er nahm ein Cotton, ein bisschen Baumwolle und tat es zu Lord Chaitanyas Nase und sah, dass sich die Baumwolle nicht mehr bewegte. Das heißt, es fand keine Atmung statt. Da sagte mir Wächter, tracht ihn bitte nach mir nach Hause. Ich möchte ihn dort untersuchen in alter Stille. Wächter wagten es gar nicht, den goldenen Körper anzufassen. Und als sie ihn berührten, wurden sie von großer Ekstase geschüttelt. Irgendwie brachten sie es positiv. Den Körper von Chaitanya Mahaprabhu in das Haus von Sarvabhauma Bhattacharya zu tragen. Und in diesem Haus sollte etwas total Wichtiges stattfinden. Zunächst einmal, wer war Sarvabhauma Bhattacharya? Sarvabhauma Bhattacharya war zu dem Zeitpunkt ein 80-jähriger Gelehrter. Lasst mich euch ganz kurz seine Geschichte erzählen. Er war am Hofe, wie soll ich anfangen? Ja, er war der größte Gelehrte seiner Zeit, der in Mithila studiert hatte. Mithila war damals das Harvard. Harvard ist eine Universitätsstadt in Amerika oder Oxford in England der damaligen Zeit. Da lernte man also all die Theorien, all die Logik und so weiter. Er war dann aus Mithila rausgegangen und war nach Navadvip gegangen. So, es war bei Todesstrafe untersagt, irgendwelche Bücher, Gelehrtenbücher aus Mithila zu kopieren und irgendwo anders hinzubringen. Sarvabhauma Bhattacharya war jedoch solch ein Genie, dass er sich mit seinem fotografischen Gedächtnis alle Schriften gemerkt hatte und dann in Navadvip eine eigene Schule gründete, die man als Navanyaya, die neue Logik, kannte. Das war eine neue Schule in Logik, die die Mithila-Schule bei Weitem übertraf. Und so sorgte er dafür, dass der Glanz, der um Mithila lag, als die größte Gelehrtenstadt, nach Navadvip wanderte. Und lange Zeit lehrte er dort, doch als Navadvip von den Muslimen, dem Nawab Hussain Shah, übernommen wurde, wollte der Nawab Hussain Shah ihn in seine Regierungsdienste stellen und er weigerte sich. Er wurde daraufhin von dem Nawab, dem muslimischen Herrscher, verfolgt, der ihm die Todesstrafe androhte. Es wurde richtig ein Kopfbrief auf ihn ausgesetzt. Und es gelang ihm, sich durchzuschlagen bis nach Orissa, dem Königreich von Maharaj Prataparudra. Prataparudra war ein Herrscher, der so unglaublich powerful war, dass er sehr gefürchtet war. Er hatte eine unglaubliche Körperkraft, wird beschrieben. Ein Körper wie aus Eisen hatte er. Ein Schwertkämpfer, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. Und ein so einflussreicher Kaiser, also Herrscher, dass selbst der Nawab Hussain Shah von ihm in die Flucht geschlagen wurde. Und der nahm sich also des Sarvabhauma Bhattacharyas an, also dass Sarvabhauma der Hofgelehrte von ihm wurde. Sarvabhauma Bhattacharya schaute auf Chaitanya Mahaprabhu und versuchte ihn zu verstehen, aber er merkte, etwas ist an dieser Persönlichkeit, was absolut überwältig ist. Es kam denn der Mann seiner Tochter, wie nennt man das? Der Schwiegersohn sogar. Der Schwiegersohn herbei und sagte ihm, Sarvabhauma, der Sannyasi, der noch immer bewegungslos bei dir im Hause liegt, ist niemand anderes als die höchste Persönlichkeit Gottes. Sarvabhauma Oma schaute ihn an und sagte: Du machst mir Spaß, irgendeinen Menschen zum höchsten persönlichen Gott zu erklären? Das wagst du in diesem Hause zu tun? Er ist einfach nur ein Sannyasi, der ein bisschen aufgeregt geworden ist. Daraufhin brachte Gopinath Acharya, ich kann euch diese Diskussion jetzt leider nicht wiedergeben, weil sie sehr intricate ist, viele Beweise aus den offenbarten Schriften an, die darauf hindeuteten, dass der Herr selber im Kali Yuga als sein eigener Devoti geweihter erscheinen würde. Und er sagte: Du kannst niemals Krishna verstehen durch deine intellektuellen Argumentationen und Schlussfolgerungen. Nur denjenigen, die sich der Herr aus seiner Barmherzigkeit heraus offenbart, der kann Krishna verstehen. Ein sehr schöner Vers von Lord Brahma war das eben. Savaroma Bhattacharya gab jedoch nicht klein bei. Inzwischen wachte der Sannyasi auf, schaute um sich herum und fing an zu fragen: Ah, Krishna, ah, wo bist du, Krishna? Savaroma beruhigte ihn und sagte: Du bist hier im Hause eines des Gelehrten. Ich bin sehr erfreut, von dir zu hören. Ich habe gehört, dass du der Enkel von Nilambara Chakravarti bist. Nilambara Chakravarti war doch der Freund von meinem Vater Vishalada. Ich bin froh, mein lieber Enkel, von dem Freund meines Vaters, dass du zu Hause bist. Du bleibst bei mir zu Hause. Inzwischen waren auch Nityananda und Mukunda und alle. Ich habe es jetzt gar nicht richtig erwähnt. Lord Chaitanya wachte nicht auf, der blieb in der Ekstase für lange Zeit, bis Nityananda und Mukunda und die Gefährten kamen und ihn sahen und dann den Hare Krishna Mahamantra anfangen zu chanten. Und dann, durch das Hören des Hare Krishna Mahamantras, wachte dann Lord Chaitanya aus seiner Ekstase heraus. Gaurabhavani war eben in der Gaura Baba, der Stimmung von Lord Chaitanya ganz kurz eingesunken, ein sehr fortgeschrittener Vaishnavi, auch kurz in Samadhi, in den Tiefen des Bewusstseins. Da war Lord Chaitanya, blieb da drin, in diesen Tiefen des Bewusstseins. Wir erfahren später, dass wenn immer Lord Chaitanya in diesen Zustand verfällt, dass er dass er teilnimmt am Radha Krishna Lila. Sehr oft, wenn er geweckt wurde aus diesem ekstatischen Zustand, sagte er zu den Devotis: Warum habt ihr mich vom Govardhan-Hügel weggebracht? Gerade sah ich Radha und Krishna, wie sie in eine Höhle hineingingen, und die Manjaris baten mich, Blumen zu pflücken für die beiden, um das Blumenbett herzurichten. Und ihr habt mich durch euer lautes Rufen da weggebracht und nun bin ich wieder hier. Wo sind Radha und Krishna? Lord Chaitanya wechselte ständig in seiner Ekstase die Realitätsebene und war ständig im Radha und Krishna Lila. Es war immer schwieriger für die Devotees, ihn wieder hier auf diese Welt, wo seine Mission der Verbreitung des heiligen Namens war, zurückzubringen. Sehr oft bat Lord Chaitanya seine Devotees, ihm von Radha und Krishna zu erzählen, indem sie die Shlokas des Bhagavatams vorlasen. Er war sehr oft im Hause von Gadadhar, der lange Zeit aus dem Bhagavatam vorlas, über das 10. Kanto von Krishna spielen. Und Lord Chaitanya war dann immer da. Ja, so. Savaroma Bhattacharya dachte aber, das war einfach nur der Enkel von dem Freund seines Vaters, also wollte er ihn ein bisschen für den Sannyasi-Stand vorbereiten und fing an, sagte ihm, du bist doch so jung, erst 24 Jahre alt, du wirst vielleicht zu Fall kommen, so ein schöner junger Sannyasi. du musst unbedingt jetzt spirituelles Wissen bekommen. Ich werde dir eine Vorlesung im Vedanta Sutra geben, was alle Sannyasis kennenlernen müssen. Vedanta Sutra, da wird darüber gesprochen, wie die materielle Welt wie ein Traum ist und die spirituelle Welt die eigentliche Wirklichkeit. Der erste Satz des Vedanta Sutras ist Atato Brahma Jigyasa. Nun ist es an der Zeit, wo du Mensch geworden bist, Fragen über das ewige Selbst zu stellen. Das Vedanta Sutra arbeitet also die Ewigkeit von uns heraus. Und alle Sannyasis studieren das von morgens bis abends, damit sie eben auf der spirituellen Ebene bleiben. Gut, sagte Chaitanya Mahaprabhu, wenn du es so gut mit mir weißt. Und hörte für 7 Tage die Sarvabhauma Bhattacharya das ganze Vedanta Sutra auswendig ihm erklärte. Am Ende der 7 Tage sagte Sarvabhauma Bhattacharya, du warst sehr ruhig die 7 Tage? Hast du keine Fragen? Nein, sagte Chaitanya. Die Vedanta Sutras sind sehr klar. Nur deine Erklärung bewölken diese klare Schrift. Oh, sagte Sarvabhauma. Heißt das, dass du eine bessere Erklärung hast? Und dann erklärt es Lord Chaitanya ihm die wirkliche Ausführung dieser These allen spirituellen Wissens, dieser Hauptthese allen spirituellen Wissens, lange und ausführlich. Und danach war Sarvabhauma Bhattacharya wirklich überwältigt. Am Ende dieser langen Erklärung nahm Lord Chaitanya eine 6-armige Form an, die auf dem neuen Buch Manashiksha auch abgebildet ist. 2 dieser Arme hatten einen Pfeil und einen Bogen und eine grünliche Hauttönung. Es waren die Arme von Lord Rama. 2 andere Arme hatten eine blauliche Hauttönung und trugen eine Flöte. Es waren die Arme von Krishna. Und 2 andere Arme, die nach unten gingen, waren die Arme von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Als Sarvabhauma Bhattacharya diese göttliche Form sah, wusste er, dass der Sannyasi nicht einfach nur der Enkel von dem Freund seines Vaters war, sondern war sich darüber bewusst, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes selber vor Augen hatte. Er verfiel in eine Ohnmacht und wurde dann von Lord Chaitanya zu einem, sagen wir mal, bekehrt, und er wurde ebenfalls ein großer Devoti von Lord Chaitanya. Es wird beschrieben, dass Sarvabhauma Bhattacharya so angehaftet war an Lord Chaitanya, dass er sich nicht vorstellen konnte, getrennt von Lord Chaitanya irgendwo zu sein. Nur eines Tages sagte Sarvabhauma Bhattacharya, ich habe gehört, dass du nach Südindien willst. Ja, sagte Chaitanya. Ich will da das Schenken der heiligen Namen verbreiten. Oh, sagte Sarvabhauma Bhattacharya, wie soll ich aber ohne dich existieren? Indem du einfach den heiligen Namen schenkst, sagte Lord Chaitanya, und so auf spirituelle Art und Weise mit mir zusammen bist. Gut, sagte Sarvabhauma Bhattacharya, ich habe eine Bitte an dich. Wenn du schon gehst, bitte gehe zu einem ganz großen Devoti Krishnas, Ramananda Roy. Morgen werden wir weitermachen, wie Lord Chaitanya sich tatsächlich auf die Reise nach Südindien macht und wie er dort tatsächlich Ramananda Roy trifft. Wir werden ein bisschen von den Gesprächen wiedergeben, aber nur ein ganz klein bisschen, weil die sehr philosophisch sind. Und wir am Nachmittag immer Lilas und nur Lilas hören wollen. Wir werden dann von Lord Chaitanyas... Actually, wir werden anfangen... Oh, das wird eine besonders schöne Sache sein. Wir werden anfangen, über ein paar Wunder von Lord Chaitanya zu hören. Ich will einfach mal Ich bin selber so einer, der Wunder sehr gerne macht, ehrlich gesagt. Ich habe mir das noch nicht abgewöhnt seit. Und ich werde morgen eine Wunder, die Wunder Lord Chaitanyas erklären. So, wenn ihr rausgeht, vergesst nicht, hier vorbeizugucken und das den Dhameshwaram Mahaprabhu zu betrachten. Wir werden uns morgen wiedersehen um 8 Uhr hier im Tempel oder im Seminarraum. Hare Krishna! Hare Krishna.